Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich über die Einladung genauso gefreut wie mein Vorredner, Herr Posche. Auch erstmal gewundert, wie ich zu dieser Ehre komme und mich erstmal in den Indizes meiner einschlägigen Quellen der Systemtheorie umgeschaut und zu meiner Überraschung festgestellt, ich habe jetzt nicht überall nachgeguckt, Historiker unter Ihnen werden mich sofort korrigieren können, zu meiner Überraschung festgestellt, dass in der Systemtheorie, mit der ich immer gearbeitet habe, Second Order Cybernetics, allgemeine Systemtheorie, soziologische Systemtheorie, der Begriff der Abwehr nicht vorkommt. Also ich eigentlich gar keinen Grund habe, hier zu sein. Nun war mir aber klar, und das ist nicht zuletzt dir zu verdanken, Klaus, dass aus einer geistwissenschaftlichen Perspektive, die nicht die meine ist, weil ich Sozialwissenschaftler bin, aus einer geistwissenschaftlichen Perspektive die Kybernetik inklusive der jüngeren, mittleren und älteren Versionen von Systemtheorie immer unter dem Gesichtspunkt einer Methodologie und Technologie möglicher Abwehrstrategien gegen irgendwas rezipiert worden ist. Und mir ist auch immer klar gewesen, dass es sehr viel Sinn macht, Leute wie Shannon, Leute wie Norbert Wiener, in Grenzen auch Norbert Weaver, unter dem Gesichtspunkt der Arbeit an Modellen und Strategien der Abwehr zu lesen. Also habe ich mir gedacht, gut, das muss also irgendwas mit dem Begriff der Abwehr auf sich haben innerhalb der Systemtheorie. Ich versuche mal, das rauszufinden und versuche es in einem Zusammenhang zu machen, den ich einigermaßen überblicke, und das ist der Zusammenhang der Management-Theorie. Kommen also gleich so ein bisschen ein Bericht aus den Niederungen und Neuerungen der Organisationstheorie und Managementlehre. Wir werden schauen, wie weit wir damit kommen. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation auf einem Macintosh erstellt, die ich hier als PDF-Dokumentation vorführen muss, weil der Weg von Macintosh zum PC so weit ist, dass dann die Sachen, die ich Ihnen zeigen will, so verschoben angekommen sind, dass nur der PDF-File, weil er das Bild definiert, damit gewachsen ist, dem gewachsen ist. Das sind die richtigen Tasten. Gut. Drei kleine Vorbemerkungen zum Begriff der Abwehr. Und dann ein Modell zu dem, was der Titel des Vortrags sagt, nämlich ein Modell des Managements als verstanden als Störung im System. Wenn man über Abwehr nachdenkt, dann liegt es erstmal auf der Hand, meines Erachtens, entlang der Tradition, die ich gerade genannt habe, also der eher militärischen Herkünfte von kybernetischen und systemtheoretischen Vorstellungen, liegt es erstmal auf der Hand zu sagen, Abwehrproblematiken stellen sich überall da, wo sich Steuerungsfragen stellen. Ja, immer dann, wenn ein System sich selbst steuern oder anderes steuern will, das muss man nicht immer deutlich unterscheiden, stellt sich die Frage, wie dieses System mit möglichen Angriffen auf das System einerseits, also dezidierten, intentionalen Angriffen auf das System einerseits, andererseits aber mit sonstigen Störungen, die auftreten möchten, fertig werden kann. Sodass ein erster möglicher Begriff für Abwehr die Unterscheidung von Steuerung im Kontext von Störung ist. Ich verwende den Spencer-Brownschen Haken, immer dann, wenn ich versuche, möglichst deutlich zu wissen, worüber ich eigentlich rede, und werde deswegen gleich auch ein paar Worte noch über die Notationstechnik des Spencer-Brownschen Hakens verlieren. Aber hier können Sie das erstmal so hinnehmen, wie es da steht. Eine erste Definition von Abwehr läuft darauf hinaus, zu sagen, alle Abwehr hat es mit der Absicht der Abdichtung von Steuerungsmöglichkeiten gegen denkbare Störungen zu tun. Und Störung hält offen, ob sie intentional von einem Gegner kommt oder nicht intentional von irgendwelchen Umweltturbulenzen. Interessanterweise, und das werden wir vermutlich morgen Abend dann auch besonders eindrücklich vorgeführt bekommen von Herrn Wieck, interessanterweise stellt sich bei jedem auch nur andeutungsweise kritischen Nachdenken über Abwehrtechniken, Abwehrmethodologien, Abwehrheuristiken, und das hat Herr Sarrazin heute Morgen schon angedeutet, stellt sich sofort der Eindruck ein, wenn ein Geisteswissenschaftler, also ein kritisch gestimmter Zeitgenosse, draufschaut, stellt sich sehr schnell der Eindruck ein, dass Abwehr, sobald sie einmal installiert ist, das heißt, sobald es Institutionen der Abwehr, militärische Abschirmdienste, Bundesnachrichtendienste und sonstige Abwehreinrichtungen militärischer oder ziviler Art gibt, stellt sich sehr schnell der Eindruck ein, dass diese Institutionen an ihren eigenen, an der Produktion der Störungen arbeiten, auf deren Abwehr sie vorbereitet sind. Ja, unsere Diskussion über Spionage und Gegenspionage läuft immer darauf hinaus, sozusagen das Eigeninteresse dieser Institutionen an an dem Vorkommen von Störungen, damit die Arbeit der Institution gerechtfertigt ist, zu beschreiben und dementsprechend sehr schnell in einen kritischen Diskurs einzusteigen, der das Konstruiertsein von Störungen für die Zwecke ihrer Abwehrbarkeit thematisiert. Und dazu hatten wir heute Morgen ein schönes Beispiel. Sodass eine zweite Möglichkeit der Notation, einer gleichsam quasi- oder qualitativ-mathematischen Notation dieses Abwehrbegriffes darauf hinausläuft, zu sagen, Abwehr besteht in der Identifikation und Unterscheidung von Störungen, auf die man Möglichkeiten der Steuerung in Beantwortung dieser Störung bereithält. Also die Unterscheidung wird genau umgedreht. Hier fing man mit der Steuerung an und stellte sie in den Kontext von Störungen. Dort beginnt man mit der Identifikation von Störungen, weil man auf sie bereits mit Steuerungsmöglichkeiten reagieren zu können glaubt. Nach dem Motto, wir wehren nur die Gefahren ab, die wir kennen, die anderen nehmen wir hin. Ja? Was eine sozusagen zivilgesellschaftliche Standardpraxis ist. Ja? Alles andere sind Katastrophen. Ja? Wenn man das aber hat, wenn man diese Oszillation, und dazu war Ihr Vortrag, Herr Poscher, auch schon ein schönes Beispiel, wenn man eine Oszillation zwischen der Frage, wo liegt die Steuerung und wo liegt die Störung hat, wenn man beide Gleichungen aufschreiben kann, dann kann man die Spencer-Brownsche Notation dazu verwenden, zu sagen, hier haben wir es eigentlich mit einer Zwei-Seiten-Form zu tun, in der es sowohl auf die Unterscheidung wie auch auf den Zusammenhang der Unterscheidung ankommt. Ja? In der eigentlich der eine Terminus nur Sinn macht im Kontext des anderen Terminus und es irgendwann für das Operieren des Systems egal wird, womit man anfängt. Ja, weil es irgendwann nur noch wichtig ist, dass die Abwehreinrichtungen sich reproduzieren und dazu die passenden Störungen suchen und siehe da, sich auch geschichtliche Ereignisse einstellen, die genau dieses Vorgehen rechtfertigen. Ja. Über diese Zwei-Seiten-Form der dem System adäquaten Definition von Störungen derart, dass das System mit den ihm gewohnten Möglichkeiten der Steuerung Antworten auf diese Störungen bereitstellt, möchte ich anschließend am Fall des Managements reden. Bevor ich das aber tue, ein kleiner Blick auf die Analysetechnik, die ich verwende. Ich greife zunehmend leidenschaftlich ein Buch auf, dessen Titel hier falsch aufgeschrieben ist. Das heißt Laws of Form und nicht The Laws of Form. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ein Buch von einem englischen Mathematiker, George Spencer Brown, auf 1969 publiziert, in dem er etwas gemacht hat, was zunächst einmal nur interessant für Logiker und Mathematiker ist. Er hat nämlich versucht, die Boolesche Algebra, die Boolesche Logik derart zu erweitern, dass sie in der Lage ist, mit komplexen Zahlen, sprich mit Zahlen, die sowohl positive wie negative Werte annehmen können, klein i ist normalerweise die Notation dafür, umgehen können. Das hat er aus dem rein praktischen Grund zunächst mal gemacht. Er war Ingenieur, der eine Zählmaschine gebaut hat für das Rangieren von Waggons durch British Railways. Diese Zählmaschine funktioniert wahrscheinlich bis heute. Es gibt zwei englische Patente am Patentamt, die zeigen, wie diese Zählmaschine mathematisch konstruiert ist. Und dort hat er, wie sich das für Ingenieure von selbst versteht offensichtlich, ich verstehe davon sehr wenig, diese Zählmaschine mit komplexen Werten rechnen lassen. Die muss nämlich nach vorne und nach hinten zählen können und sich dabei daran erinnern, welche Waggons in welchen Tunnel, in welcher Anzahl verschwunden sind, um sicherzustellen, dass sie aus den Tunnels auch wieder rauskommen, damit man anschließend einen Zug durch diesen Tunnel fahren lassen kann. Darum ging es praktisch. Hat das also gemacht, hat dabei mit komplexen Zahlen gerechnet und hat sich dann, ich plakatiere das ein bisschen, daran erinnert, dass er mal eine Logikausbildung genossen hat und sich daran erinnert, dass er dort etwas tat, was man gar nicht tun darf. Weil nämlich das Rechnen mit komplexen, also mit gleichsam paradoxie-affinen Zahlen seitens der Typentheorie von Whitehead und Russell verboten worden ist. Ja. Selbstreferenzielle Gleichungen, die in einem Maße Negation einbauen, dass sowohl positive wie negative Werte aus den Gleichungen resultieren können, sind von der Logik verboten worden. Dann hat sich Spencer Brown gesagt, dass wahrscheinlich eher die Logik falsch gepolt ist, wenn man praktisch realiter mit diesen mathematischen Zahlen rechnen kann, als umgekehrt eher eine Maschine gebaut hat, die gar nicht funktionieren kann, weil die Logik sie verboten hat. und hat deswegen dieses Buch Laws of Form geschrieben, zusammen mit dem von ihm zu diesem Zweck erfundenen Bruder, den er anschließend hat sterben lassen, James Spencer Brown, sein alter Ego, das man offensichtlich braucht, wenn man mit Paradoxien umgeht, hat ein Buch geschrieben, in dem er ein Kalkül entwickelt hat, das in der Lage ist, selbstreferenzielle, also paradoxiennahe oder paradoxienproduzierende Zahlen zu verwenden. Das muss uns alles nicht interessieren, das ist nur für die Historiker unter uns interessant. Die neuere Systemtheorie, Second Order Cybernetics, also die sogenannte Theorie beobachtender und nicht mehr nur beobachteter Systeme, Heinz von Förster, Maturana, Varela und solche Leute, haben mit extremer Faszination auf diesen Kalkül von George Spencer Brown reagiert und ihn eingebaut in ihre eigenen systemtheoretischen Modellüberlegungen, weil nämlich dieser Kalkül von Spencer Brown mit einer Notation arbeitet, die auf ein Problem zu reagieren scheint oder vielleicht auch tatsächlich reagiert, mit dem die jüngere Systemtheorie es zu tun bekommen hat. Wenn Sie ein bisschen mit der Systemtheorie vertraut sind, dann wissen Sie, dass es eine lange Geschichte der Systemtheorie im 20. Jahrhundert gab, in der diese sich, um das auf einen kurzen Nenner zu bringen, von der Theorie offener Systeme, Ludwig von Bertalanffy, Uexküll und andere, zu einer Theorie geschlossener Systeme entwickelt hat, mit der enormen Zumutung an jeden gesunden Menschenverstand, ausgerechnet geschlossene Systeme als Basis von Kognitionsfähigkeit, also von Beobachtungsfähigkeit, zu verstehen. Das simple, wiederum empirische Paradigma dafür ist das menschliche Gehirn. Wir sind schlechterdings auch nicht in der Lage, akustische Eindrücke, optische Eindrücke, olfaktorische Eindrücke und andere Sinneseindrücke, gibt es noch welche? Nein. Zu importieren aus der Außenwelt in die Innenwelt, sondern wir können sie nur konstruieren durch Ausnutzung der Art und Weise, wie unser Gehirn synaptal, das Wort gibt es glaube ich nicht, mit seinen eigenen Synapsen so verschaltet ist, dass es Irritationen der Umwelt umsetzt in Informationen, für deren Zustandekommen es selbst verantwortlich ist. Die Neurophysiologie des 19. Jahrhunderts hat diesen Umstand entdeckt. Die Neurophysiologie, können Sie sich vorstellen, knabbert bis heute daran, wie das eigentlich zu verstehen ist. Und die Second Order Cybernetics, also die jüngere Systemtheorie, ist der waghalsige und theoretisch, also sagen wir, wegen des theoretischen Anspruchs interessante Versuch, diese Idee ernst zu nehmen. Trotz ihres oder vielleicht auch wegen ihres Verstoßes gegen den gesunden Menschenverstand ernst zu nehmen. Das heißt, man hat es mit der Notwendigkeit zu tun, Systeme als geschlossen operierende Operationszusammenhänge zu verstehen. Und das heißt, man hat es mit der Anforderung zu tun, die basalen Elemente oder die basalen Operationen eines Systems so zu verstehen, dass sie sowohl etwas hervorbringen können, als auch sich ausgrenzen und abgrenzen können gegenüber einer Umwelt, als auch drittens offensichtlich, Frage wie, bestimmte Formen des Umgangs mit dem, was in der Umwelt für einen Beobachter erkennbar passiert, gefunden haben. Schließung als Voraussetzung von Öffnung. Operationale Geschlossenheit als Basis eines kognitionsfähigen Zusammenhangs, was dann für das Bewusstsein, für das Gehirn und, wenn man Niklas Luhmann glauben darf, auch für soziale Systeme gezeigt werden konnte, wie Geschlossenheit als Basis für Offenheit möglich ist. Mich persönlich hat das immer sehr fasziniert, weil ich nur so einen Weg gefunden habe, meine, sagen wir mal, kapitalismuskritischen Intentionen der frühen Studentenzeit, Adorno-Lektüre, Marx-Lektüre, mit meinem Interesse am Raffinement des modernen Wirtschaftssystems unter einen Hut zu bekommen. Ich wollte nämlich einerseits darin besteht, einen Hauptteil meiner Arbeit rauskriegen, wie kommt es, dass ein so simpel über den Preismechanismus gebautes System wie die Wirtschaft so außerordentlich leistungsfähig in der Versorgung von, na gut, 3 bis 4 Fünftel der Weltbevölkerung mit einem Ausmaß von Gütern ist, das also historisch unvorstellbar ist. 1/5 fällt raus, das ist bekannt. Wie kommt es, dass dieses System so leistungsfähig ist, obwohl es nichts anderes als Preise und daraus abgeleitete Kosten- und Nutzenkalküle hat, um sozusagen den distribuierten Gesamtzusammenhang einer Weltwirtschaft zu kalkulieren? Mich hat immer interessiert, wie dieser Zusammenhang von Raffinement und Blindheit so zu verstehen ist, dass man zum Beispiel eine soziologische Wirtschaftstheorie bauen kann. Und deswegen bin ich sozusagen auch auf diese Überlegung der allgemeinen Systemtheorie dann eingegangen und habe dieses Modell übernommen, der operationalen Geschlossenheit als Voraussetzung für einen bestimmten hochgradig selektiven Typ von Öffnung. Was Spencer Brown nun erlaubt zu machen und erlaubt zu zeigen, ist, dass er diese Geschlossenheit, diese Öffnung auf den Begriff einer einzigen Operation bringt, und zwar auf den Begriff der Operation einer Unterscheidung. Das, was wir da sehen, diesen Haken, den nach links geschlagenen Haken mit der markierten Innenseite M und der eigentlich unmarkierten Außenseite N. Das N dürfte da nicht stehen, es steht da nur aus didaktischen Gründen. Es verweist auf ein non-marked oder unmarked State, auf die Außenseite eine Unterscheidung nicht markiert ist. Das, was wir da sehen, ist die Notation, also die Markierung einer Unterscheidung, um zu zeigen, dass eine Unterscheidung darin besteht, einen bestimmten Zustand hervorzubringen, regelrecht zu produzieren, als Ergebnis einer Operation, nicht als Ergebnis eines kategorialen Hinschauens, als Ergebnis einer Operation, der hier M heißt, dieser markierte Zustand, und der in dem Moment, in dem er markiert wird, für einen Beobachter zweiter Ordnung erkennbar, unterschieden wird vom Rest der Welt. Was Spencer Brown uns als Soziologen erlaubt, ist Beobachtung erster Ordnung, Produzieren von Zuständen aufgrund von kognitiven Operationen und Beobachtung zweiter Ordnung, das Draufschauen auf die Form der Unterscheidung, die aus zwei Seiten besteht, voneinander zu unterscheiden und fruchtbar zu machen für das Beschreiben und Analysieren von sozialen und anderen Zusammenhängen. Ein Trick daran ist, dass man über die, wenn ich das so kurz sagen darf im Rahmen dessen, was mir hier möglich ist, dass man über einen Typ einer Hegelschen Logik, die immer sagt, wir brauchen erst die Negation, erst das Nein, erst das Nicht, bevor wir dann zur Position kommen, zu einem Ja zu etwas, hinauskommt und eine quasi, früher hätten wir das Schimpfwort positivistisch verwendet, eine quasi positivistische Auffassung des Treffens von logischen, von sozialen, von Bewusstseinsoperationen trifft. Erst die Operation, das ist die pure Position, die Setzung von etwas, im fichtischen Sinne von mir aus, und dann das Draufschauen mit dem Ergebnis des Beobachtenkönnens, des Unmarked States, der ausgegrenzten Seite der Welt und den entsprechenden Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Ein Beispiel, wir alle sind heute Morgen hier mehr oder minder rechtzeitig auf dieser Konferenz aufgetaucht und haben damit als Beobachter erster Ordnung den Zustand produziert, Interesse an Konferenz. Ja? Indem wir hier reingekommen sind, indem wir rechtzeitig aus dem Weg gekommen sind und hier hingekommen sind, haben wir als Beobachter erster Ordnung gesagt, wir interessieren uns für Abwehr. Und zwar im Rahmen dieser Konferenz in der Jungen Akademie. Ja? Unsere Lebensgefährten, Gattinnen und Gatten und Kinder und so weiter haben uns gefragt, aber das am Samstag? Ja, gäbe es da nicht was Schöneres, was man tun könnte, als auf sich in so einen stillen Raum zu setzen und den Frühling draußen und die Notwendigkeiten einzukaufen, an sich vorbeiziehen zu lassen? Das heißt, unsere Kinder und Lebensgefährten haben auf N geachtet. Was hast du ausgeschlossen oder was schließt du aus, wenn du dich ausgerechnet heute am Samstag für diese Konferenz, für deine Position interessierst? Ja? Und wir alle mussten irgendwelche Argumente entwickeln, mehr oder minder intensiv. Bei mir ging es. Ja? Mehr oder minder intensiv, um nun ausgehend von dem, der auf N verweist, auf unser M zu verweisen und zu sagen, also gut, ich habe ja gestern Nachmittag schon eingekauft und heute darf ich mal den Samstag, den ich normalerweise zum Einkaufen verwende, dazu verwenden, auf eine Konferenz zu gehen. Ja. So sind wir alle gestrickt. Die Moderne besteht darin, Argumentationsmuster im Umgang mit Beobachter zweiter Ordnung, die uns sagen, du tust etwas, was du nicht tun müsstest. Du tust etwas, was man auch anders tun könnte, uns vorhalten und uns von daher dauernd in diesen Begründungszwang bringen, von dem wir nur deswegen nichts mehr merken, weil wir es gewohnt sind, mit ihm umzugehen. Die schöne Notation, die Spencer Brown dafür entwickelt hat, sieht nicht nur den Haken, sondern eben auch den Re-Entry-Haken vor, der nichts anderes markiert als Wiedereinführung der Unterscheidung in den Raum der Unterscheidung. Beispiel, nehmen Sie M als Mensch, nehmen Sie N als Gott. Natürlich unterscheiden wir zwischen Menschen und, ich bleibe mal beim Plural, und Göttern und wissen ganz genau, was wir im einen Fall und was wir im anderen Fall meinen. In dem Moment, in dem wir das aber systematisch tun, siehe Theologie, fangen wir an, über das Göttliche am Menschen und über das Menschliche am Göttlichen nachzudenken. Und, wie man heute zu sagen pflegt, dekonstruieren die Unterscheidung. Ja, dekonstruieren die Unterscheidung, wie man dann auch von Derrida lernen kann, in einem Ausmaße, dass die Unterscheidung interessanterweise überlebt. Ja, also wir lassen die Unterscheidung kollabieren innerhalb des Raums der Unterscheidung, den sie konstruiert, und mobilisieren dadurch dauernd neue Gründe, von Göttern zu sprechen. Ja, je menschlicher sie werden, griechischer Olymp, desto mehr wird die Theologie herausgefordert, irgendwelche Bilder von abwesenden Göttern, vom Deus absconditus, zu entwickeln. Ja. Und je göttlicher die Menschen sich selbst darstellen, bis hin zum Humanismus, desto interessierter sind Biologen daran, uns die Animalität unseres Daseins und die Sterblichkeit unseres Daseins vorzuführen. Ja. Sodass immer wieder dieselbe Bewegung, Beobachtung des Zusammenhangs, Frage, taugt dieser Unterschied irgendetwas auf der einen Seite, und Beobachtung der Unterscheidung und Auseinandertreiben der beiden Werte auf der anderen Seite, das Material der nicht nur der Mentalitäts-, sondern vor allem der Sozialgeschichte ist. Ja. Denn wie man an der Geschichte der Religion sehen kann, ist da natürlich Zündstoff drin. Ja, das ist kein geisteswissenschaftliches Spiel, mal eben über die Notwendigkeit und das Kollabieren von Unterscheidungen nachzudenken, sondern dahinter stecken vehement besetzbare Positionen in historischen Konflikten aller Art. Das möchte ich jetzt an einem einzigen Beispiel deutlich machen. Klaus hat schon gesagt, ich habe den Titel meines Vortrags mehrfach geändert, weil ich immer wieder danach gesucht habe, also wie kann ich das, was mich sowieso interessiert und worüber ich gerne Aufsätze schreiben möchte, mit dem kombinieren, was euch interessiert. Und habe dann gesagt, okay, ich bleibe bei dem Versuch, eine Management-Theorie zu bauen und Ihnen vorzuführen, die mit diesem Instrument arbeitet und die jetzt streng an dem eben vorgeführten Abwehrgedanken heraus entwickelt wird, um meine Schwierigkeiten zu dokumentieren, mit dem Abwehrbegriff umzugehen. Weil ich glaube, dass der Abwehrbegriff strikt Kybernetik erster Ordnung ist und wir im Rahmen der Kybernetik zweiter Ordnung ganz andere Probleme im Umgang mit Systemen haben, als solche, die sich auf die Abwehrmetaphorik oder Abwehrbegrifflichkeit bringen lassen. Das möchte ich Ihnen an einem Beispiel Management plausibel zu machen versuchen. Management können Sie sich jetzt in einem exemplarischen, explorativen Modell, das ich Ihnen vorführen möchte, zunächst mal genau so vorstellen, wie Sie es ad hoc im Kopf haben. Ein Manager ist jemand, der Arbeiter beim Arbeiten stört. Ja. Ganz simpel. Ja. Ein Arbeiter weiß immer schon, was er zu tun hat, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Qualität, mit welchen Kollegen. Und ein Manager macht sich dadurch auffällig, dass er kommt und sagt, das ging aber schneller, oder da musst du aber mit dem kooperieren, oder die Qualität reicht nicht, oder die Vorleistungen, die du verwendest, sind zu teuer, oder das Gesamtprodukt ist von einem Design, das ich keinem Kunden anbieten kann. Der Manager stört und stört und stört und stört. Ja? Was anderes macht er nicht. Ja? Sie schütteln den Kopf, aber Sie werden gleich überzeugt sein, wenn Sie mich zu Ende gehört haben. Okay, aber dann konzidieren Sie mir die Polemik und gucken mal, was ich daraus mache. Also er stört und stört und stört und das tut er natürlich, vielen Dank für den Hinweis, vielen Dank für das Kopfschütteln, vielen Dank für die Störung, das tut er natürlich in produktiver Absicht. Ja? Der Arbeiter, der von einem Manager auf eine Art und Weise gestört wird, mit der Arbeiter nichts machen könnte, würde den Manager nach Hause schicken und sagen, stör jemand anderen. Ja? Der Arbeiter, der von dem Manager gesagt bekommt, ich störe deine Vorgehensweise, weil ich den Eindruck habe, wenn deine Vorleistungen etwas günstiger wären und wenn dein Endergebnis etwas qualitätsvoller wäre, dann könnten wir das sogar verkaufen, was du da gerade machst. Ja? Und das hätte unter anderem die positive Nebenfolge, dass wir deinen Job retten können. Ja? Dann lässt sich der Arbeiter vom Manager auf eine produktive, in seine Arbeit eingreifende Art und Weise stören. Das heißt, was muss der Manager machen? Er muss seine Störung in den Kontext von Zielen setzen, die als solche plausibel gemacht werden können, und zwar nicht nur dem Manager, sondern auch dem Arbeiter. Und wenn Sie mir erlauben, bleibe ich mal bei dieser sehr plakativen Gegenüberstellung von Management oder von Managern auf der einen Seite und Arbeitern auf der anderen Seite. Das kann man natürlich alles viel differenzierter machen, wofür wir jetzt weder die Zeit haben, noch der Anlass besteht. Das heißt, unsere gängige betriebswirtschaftliche Art und Weise, über Management zu reden, die darin besteht zu sagen, du nennst mir deine Ziele und ich sage dir, wie wir sie erreichen können, kommt einen Schritt zu spät. Kommt gemessen an der soziologisch beobachtbaren Praxis von Unternehmen einen Schritt zu spät. Rein kommunikativ, wenn ich mal so sagen darf, rein von seinem Auftreten, von seinem eigenen Arbeiten her, ist der Manager ein Störer, aber einer, der seine Störung in den Kontext von Zielen setzt und die Störung dadurch legitimiert, dass er diese Ziele plausibel machen kann. Die Ziele können sehr unterschiedlicher Art sein. Das können Sie sich jetzt selber ausdenken. Die ganze Kosten-Nutzen-Palette, die ganze Palette der Frage, wie lange man an Produkten arbeitet, bevor man sie dann marktreif zu machen versucht, die ganze Palette der Frage, in welchem Ausmaß man Arbeitsteiligkeit organisiert oder nicht organisiert, ist da anschließbar, aber für uns nicht interessant. Mein Argument läuft darauf hinaus zu sagen, das erste zentrale Re-Entry, mit dem ein System, in dem Management vorkommt, sich, und ich sage das jetzt sozusagen, weil die Konferenz von Abwehr handelt, mit dem ein System sich abwehrfähig gegenüber von ihm nicht bearbeitbaren Ereignissen aller Art macht, ist der Gedanke der Effizienz. Effizient sein heißt, alle denkbaren Störungen in den Kontext von Zielen setzen und alle Ziele an dem orientieren, welche Störungen mit produktiven Ergebnissen kommuniziert werden können. Sie haben hier meines Erachtens eine Basisformulierung für all das, was die Betriebswirtschaftslehre tut. Die Betriebswirtschaftslehre, ich weiß nicht, ob wir Betriebswirte unter uns haben, die Betriebswirtschaftslehre ist nichts anderes als das Nachdenken über effizienzsteigernde Möglichkeiten einer Orientierung von Systemen an Zielen der Art, dass mit Störungen eher produktiv als destruktiv umgegangen werden kann. Ende der Durchsage sozusagen. Für uns bedeutet das, der Betriebswirt ist der eigentliche Abwehrspezialist, weil er in seiner konstruktiven und produktiven Art und Weise ein System immer wieder neu daran zu orientieren, was es erreichen kann und was es nicht erreichen kann, jede Abwehr quasi nebenbei kassiert und erübrigt. Ein Unternehmen ist die immer schon gelungene Abwehr seiner eigenen Nichtexistenz. Und zwar ohne einen Gedanken auf Abwehr zu verschwenden. Das reicht aber nicht, also es reicht zumindest einem Soziologen nicht, der ja immer ein Stückchen klüger sein möchte als der Betriebswirt. In Klammern im genauen Wissen darum, dass die Soziologie als Leitwissenschaft Ende der 80er Jahre irgendwann, ich versuche immer noch den Monat rauszufinden, Ende der 80er Jahre abgedankt hat und durch die Betriebswirtschaftslehre ersetzt worden ist. Wir leben im Zeitalter der Betriebswirtschaftslehre. Ich weiß nicht, wie die Juristen das einschätzen. Aber wir brauchen dringend, und daran arbeite ich als Soziologe zumindest, wir brauchen dringend irgendeine Denke, irgendeine Sprache, um sowohl die Leistungsfähigkeit der BWL als auch ihre Grenzen thematisieren zu können. Ja, das jetzt speziell auf deine Absicht hin formuliert. Und das ist eine der Dinge, die mich als Soziologen antreiben. Wie kann ich die hohe Intelligenz, die meines Erachtens in der BWL steckt, einerseits fruchtbar machen, aber andererseits auch die Grenzen dieser Intelligenz aufführen? Und ich nutze jetzt die Modelltechnik, die Modellierungstechnik von Spencer Brown dazu, immer wieder bis zum rechten Rand der Folie, immer wieder danach zu fragen, in welchem Kontext findet das Setzen welcher Unterscheidungen derart statt, dass diese Unterscheidungen in einem System reproduziert werden können? Das ist immer wieder dieselbe und die einzige Frage, die man in dieser Spencer-Brownschen Modelliertechnik von Systemen stellen kann. Und der simple, und ich versuche immer ganz simpel, ganz banal, fast trivial zu denken und vor allem zu antworten, die simpelste Antwort auf die Frage, in welchem Kontext findet denn die Zielsetzung innerhalb eines zu managenden Systems statt, ist das, was ich da hingeschrieben habe, ist der Konflikt. Der eine Manager sagt, das Ganze sollte kostengünstiger sein, und der andere Manager sagt, oder auch der Arbeiter sagt, aber es kommt doch auf Qualität an. Der eine Manager sagt, wir kriegen unsere Kunden über Preise, und die anderen Manager sagen, wir kriegen unsere Kunden über Qualität. Und schon haben sie einen Konflikt im System. Der Betriebswirt sagt jetzt, ihr müsst euch einigen. Ja, jedes Unternehmen muss unter einem Ziel stehen und alle müssen am selben Strang ziehen. Der Soziologe sagt, ihr dürft euch nicht einigen. Sobald ihr euch einigt, ist das Schicksal des Systems bereits beschlossen. Ihr verliert nämlich eure Abwehrfähigkeit gegenüber, weil sie zukünftig sind, im Prinzip unvorhersehbaren und tatsächlich unvorhersehbaren Ereignissen. Ja? Das heißt, die Formel, die ich jetzt aufmache, ist die Erweiterung eines zielkonsistenten und von daher harmonischen Systemmodells, wie es die BWL verwendet, in ein spannungsreiches, konfliktgeladenes und jetzt kommt's, seine eigenen Konflikte immer wieder neu produzieren müssendes System. Meine Aussage, die hier steht, ist, ein Management muss daran interessiert sein, Konflikte im System zu zeugen. Das sehe ich analog zu dem, was ein Jurist in der Gesellschaft tut, der ja auch im Wesentlichen Normen in die Welt setzt, um Verstöße identifizieren zu können, also Konflikte zu ermöglichen, ja, und den Austrag und die Beilegung von Konflikten zu ermöglichen. Auch da denkt man immer vom zweiten Schritt und vergisst den ersten. Auch da denkt man immer, der Jurist ist derjenige oder das Rechtssystem ist dasjenige, das es uns erlaubt, unsere Konflikte beizulegen und vergisst dabei das, was dem Soziologen auffällt, dass, wenn es die Normen nicht gäbe, auch gar keine Konflikte auftreten würden. Ja, die einfachste Möglichkeit, unsere Gefängnisse freizuhalten, ist, nichts mehr mit Strafe zu belegen. Ja, dann wäre sofort alles in Butter. Ja, wir hätten keine Verbrecher mehr. Das Rechtssystem macht natürlich, und zwar aus politischen und gesellschaftlichen Gründen, das Gegenteil. Es setzt Normen in die Welt, die Konflikte produzieren und damit den Austrag von Konflikten inklusive des daran arbeitenden und hängenden Justizsystems und der Polizei ermöglichen. Eine zweite und in vielen Hinsichten, ich sage das vorsichtig, weil ich mir da noch nicht ganz sicher bin, in vielen Hinsichten über die BWL hinausgehende Version von Management ist daher nicht mehr nur operational, auf Effizienz achtendes Management, sondern Corporate Management, dem ich hier sogar den Titel der Systemrationalität verleihe. Und das Corporate Management läuft darauf hinaus, sich für das System, beispielhaft ein Unternehmen, aber es gibt Management auch in anderen Systemen, sich zu überlegen, wie eine Organisation so aufgebaut werden muss, aus welchen Stellen sie besteht, welche Arbeitsteilung sie aufweist, welche Abteilungsmuster sie hat, wie viele hierarchische Ebenen sie aufweist und. Wie ein System organisational aufgebaut sein muss, um fruchtbare Konflikte zu ermöglichen. Nach dem Motto, trenne die Produktentwicklungs- und die Marketingabteilung, du hast einen satten Konflikt im System. Aber den brauchst du, um beide Hinsichten, nämlich die technische Entwicklung eines Produktes und die Überlegung über ein sinnvolles Marketing in deinem System getrennt voneinander und dann aufeinander beziehbar zu managen. Ja, darin besteht Management. Zu stören und einerseits und produktiv zu stören andererseits. Dummerweise ist damit auch noch nicht zu Ende, aber ich komme gleich zum Ende. Natürlich kann man Konflikte nur riskieren, wenn man ahnt oder weiß oder glaubt, dass man eine bestimmte Form von Macht auf seiner Seite hat. Und zwar Macht jetzt von mir aus durchaus, weil es heute schon Gegenstand der Debatte war, im Foucault'schen Sinne. Ich meine, ich denke natürlich immer an Luhmann, aber man darf hier auch an Michel Foucault denken. Macht also in diesem diffusen, gestreuten, fallweise bündelbaren, multilateralen oder rhizomartigen Sinne und nicht in diesem in irgendeinem unilateralen Sinne, wie er als Machtbegriff des gesunden Menschenverstandes vorkommt. Man kann Konflikte nur riskieren, wenn man im Besitz von Macht ist. Das macht sich das Management auf einer letzten und dritten Ebene zunutze, als General Management, indem es sich bei allen Konflikten, die es riskiert, fragt, welche Machtressourcen habe ich, um meine Angebote der Konfliktreduktion für das Gesamtsystem so plausibel zu machen, dass es bereit ist, sich auf bestimmte Konfliktregulierungsangebote einzulassen. Es wird Einheit beschwört. Ja, das Barbarwort des Poststrukturalismus wird natürlich vom Management in allen Systemen aller Art benutzt, um so etwas wie die Versöhnbarkeit der streitenden Parteien und vor allem die Legitimation der Unterwerfung einiger der streitenden Parteien unter die anderen Parteien mit Blick auf das große Ganze zu rechtfertigen. Das große Ganze, das wissen wir, ist ein großes Ganze, das immer nur ein kleines Teil ist, also eine Differenz macht im Kontext der Gesellschaft. Deswegen kann man das Modell nur als Soziologe bauen, als Sozialwissenschaftler. Das große Ganze ist die Gesellschaft und das heißt hier nichts anderes als ein Reservoir an professionellen, technologischen, kulturellen, marketingförmigen und sonstigen und juristischen Möglichkeiten, das zu tun, was man tut, und das erfolgreich werden zu lassen, was man tut. Das sind die, wenn man so will, externen Ressourcen, intern heranzitiert, mit dem ein Management in einem System seine Machtposition, denken Sie an die Gatekeeper-Funktion von einst, Easton und andere, seine Machtposition so zuspitzen kann, dass Konflikte riskiert werden können. Konflikte sind nämlich was Gefährliches, unter uns gesagt. Man muss sich sehr genau überlegen, welche man riskiert und welche nicht. All das heißt, Zusammenfassung, zunächst mal wiederum einen ersten Abwehrbegriff. Management hat es nicht mit Abwehr zu tun, sondern dem Management eines x-beliebigen Systems, denken Sie an den Manager eines Unternehmens, denken Sie an die Verwaltungsspitze einer Behörde, denken Sie an Ihre eigene Ehefrau in der Familie. Das Management setzt selbstproduzierte Störungen an die Stelle andernfalls unlösbarer Systemprobleme. Der Gedanke, der hier vorherrscht, ist, das System als solches ist schon unwahrscheinlich genug. Es muss sich um die Übersetzung seiner Unwahrscheinlichkeit in Wahrscheinlichkeit bemühen und hat gar keine Zeit für Abwehr. Und in dem Maße, in dem ihm das gelingt, ist das, was wir für Abwehr halten, allemal miterledigt. Und der Gedanke 2, darauf habe ich jetzt nicht so sehr Bezug genommen, das System selbst, und ausgenommen die Einleitungsbemerkung, das System selbst ist nichts anderes als die Entfaltung der Paradoxie von Offenheit und Geschlossenheit in drei Dimensionen, wenn Sie wollen, mit Derrida. Derrida sprach mal so schön von der Sozialisierung, der Temporalisierung und dem Einbezug des Anderen, als den drei Dimensionen, in denen Sprache funktioniert, in der Grammatologie. Und das macht Luhmann auch, die drei Dimensionen, Zeit, Sache und Soziales oder Gesellschaft. Ein System ist die Entfaltung der Paradoxie von Offenheit und Geschlossenheit in diesen drei Dimensionen und am wirksamsten und am besten auf allen drei Ebenen, derart, dass man in jedem einzelnen Schritt der Reproduktion eines Systemelements, eines Systemereignisses, immer Wahlmöglichkeiten hat, Optionen hat und diese Optionen daraufhin beobachten kann, welche Chance für die Reproduktion sie haben und wie dabei, und ich sage jetzt wieder nebenbei, vielleicht übertreibe ich das ein bisschen, mögliche externalisierte Störungen, die man entweder unintentional auf Natur oder Zeit oder was, oder intentional auf Gegner zurechnen kann, bewältigen kann. Dies zugegebenermaßen ein Schnelldurchritt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.